Für uns im Alltag ist der Raum ein absoluter Raum, der ändert sich nicht, der hängt nicht, die Größe des Raums hängt nicht davon ab, wie wir uns bewegen. So war das seit Isaac Newton, dem großen Physiker, der schlicht und ergreifend gesagt hat, Zeit und Raum, das sind Kulissen, in denen sich alles bewegt. Es gibt eine absolute Zeit, es gibt einen absoluten Raum und aus. Raum und Zeit hängen nicht davon ab, wie wir uns bewegen. Das kann gar nicht sein. So war die Welt damals. Und für uns Otto-Normalverbraucher stimmt das ja auch meistens. Ja, ja. Aber dann gibt es halt diejenigen, die nicht zu den Otto-Normalverbrauchern gehören und die anfangen, Experimente zu machen mit Geschwindigkeiten, die eigentlich für den normalen Menschen völlig unzugänglich sind. Dachte man lange Zeit. Aber Sie werden am Ende der Sendung merken, dass wir heute mehr denn je an der Grenze dieser Möglichkeiten angekommen sind. Also worum geht es? Es geht darum, wie sich die Welt verändert, wenn man mit der größten Geschwindigkeit reist, die überhaupt möglich ist, nämlich mit der Lichtgeschwindigkeit. Also mit anderen Worten, es geht natürlich um Einstein, um die Relativitätstheorie und so weiter. Ich will Ihnen jetzt nicht die ganzen Einzelheiten erzählen, ich will Ihnen nur so ein paar kleine Phänomene mal nahebringen, wie sich Zeit und Raum verändern, wenn man sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Vielleicht vorab eine kleine, ja, wie soll ich sagen, ein kleiner Beipackzettel. Bei der Relativitätstheorie handelt es sich zunächst einmal um eine physikalische Theorie. Für Nebenwirkungen und so weiter sind Sie selber verantwortlich. In der Physik gilt, jede Theorie muss an der Erfahrung scheitern können. Das heißt, wir können Theorien aufstellen, gerne, aber man muss Experimente machen können und muss die Vorhersagen dieser Theorien überprüfen können. Mit Experimenten im Labor und durch Beobachtungen. Fein. Das ist ganz wichtig. Die Einsteinschen Relativitätstheorien, da gibt es ja eine erste, das ist die spezielle, und eine zweite, das ist die allgemeine. Beide Theorien sind durch Experimente und Beobachtungen extrem gut, ja, wie soll ich sagen, bestätigt worden. Aber, Achtung, das sagt nichts darüber aus, ob diese Theorien wahr sind. Sie sind nur noch nicht falsch. Wir haben da in der Wissenschaft einen etwas, ja, wie soll ich sagen, asymmetrischen Wahrheitsbegriff. Unser Erkenntnisgewinn geht nicht so, dass wir irgendwann genau wissen, was der Fall ist, sondern wir können immer genauer sagen, was nicht der Fall ist. Das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend für Sie, aber wie meine Mutter immer sagt, mein Gott, jetzt haben wir dich studieren geschickt und du kannst uns immer noch nicht sagen, was der Fall ist. Ja, ist aber so. Wissenschaft ist da sehr zurückhaltend. Wir können immer genauer sagen, was nicht der Fall ist. Also zurück zu Raum und Zeit bei hohen Geschwindigkeiten. Die Einsteinsche Relativitätstheorie sagt, und sie müsste eigentlich ganz anders heißen, wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Sie müsste eigentlich heißen nicht Relativitätstheorie, sondern sie müsste heißen Theorie von der absoluten Lichtgeschwindigkeit. Oder von der Lichtgeschwindigkeit als absoluten Größe. Denn die soll sich ja nicht ändern. Das war eine von Einsteins wichtigsten Forderungen. Die Lichtgeschwindigkeit ändert sich nie. Die bleibt immer gleich, egal wie schnell sich die Quelle des Lichtes bewegt. Insgesamt kommt immer nur als maximale Geschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit heraus. Es ist eben nicht so, wie wenn zwei Züge aufeinander losfahren, natürlich auf zwei Gleisen, dass dann die Relativgeschwindigkeit, nehmen wir zwei ICEs, in den guten alten Zeiten haben die ICEs ja teilweise auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken ja noch 300 Kilometer gefahren. Also nehmen wir zwei ICEs, die mit 300 Kilometer aufeinander zufahren, wie gesagt, auf zwei verschiedenen Gleisen, dann ist die Relativgeschwindigkeit 600 Stundenkilometer. Gut, halbe Schallgeschwindigkeit, nicht schlecht. Bei zwei Lichtstrahlen zum Beispiel, die aufeinander zurasen, ja, einmal Lichtgeschwindigkeit und noch eine Lichtgeschwindigkeit, müsste eigentlich nach dem normalen Denken doppelte Lichtgeschwindigkeit geben. Ist aber nicht so. Ist immer noch Lichtgeschwindigkeit. Also so, fast könnte man sagen, 1 plus 1 ist 1. Bitte? Wie? Was? Ja, da sträubt sich der Verstand. Und in der Tat hat sich der Verstand von vielen immer wieder gegen die Aussagen der Relativitätstheorie gesträubt, bis man angefangen hat, Experimente zu machen. Und alle Vorhersagen der Relativitätstheorie sind eingetreten. Das heißt, man muss schlicht zur Kenntnis nehmen, da scheint was dran zu sein. Was passiert da? Bewegte Uhren gehen langsamer. Aha. Bewegte Maßstäbe werden kürzer. Aha. Massen werden größer. Oha, lauter solche Geschichten. Also in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit scheinen sich die Dimensionen von Raum und Zeit dramatisch zu verändern. Merken Sie was? Genau, man braucht nämlich immer zwei dafür. Deswegen heißt es auch Relativitätstheorie, weil man nämlich relativ zueinander Messungen durchführt. Man muss nämlich immer mindestens zwei Uhren haben, die man miteinander vergleichen kann. Man muss zwei Maßstäbe haben, die man miteinander vergleichen kann. Und man muss vor allen Dingen vergleichen können. Wie macht man das? Indem man sich gegenseitig Informationen schickt. Wie schickt man sich Informationen? Mit elektromagnetischer Strahlung, also mit Licht. Und deswegen ist die Relativitätstheorie die Theorie, wie sich Informationen im Universum überhaupt nur ausbreiten können. Und das können sie ganz offensichtlich in ganz unterschiedlicher Art und Weise, je nachdem, wie schnell sich derjenige, der die Informationen aufnimmt oder abgibt, bewegen kann. Also zum Beispiel eine Verabredung für den nächsten Dienstag um 17 Uhr am Hauptbahnhof in Frankfurt wäre unter Personen, die sich mit relativistischer Geschwindigkeit bewegen, eine außerordentlich schwierige Angelegenheit. Denn wenn einer der beiden sich mal zwischendurch sehr, sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann vergeht bei dem die Zeit ja viel langsamer. Ja, dann kommt er unter Umständen 17.000 Jahre zu spät zu seinem Rendezvous. Bei ihm ist gerade mal, sind nur wenige Tage vergangen auf der Uhr. Aber bei demjenigen, der da gewartet hat, der wartet schon lange nicht mehr, den gibt es schon gar nicht mehr. In der Tat ist das ja auch ein Hauptargument von mir, weshalb ich immer sage, seien Sie bloß vorsichtig mit Außerirdischen, weil diese Lebewesen müssen sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum gebohrt haben, sonst wären sie gar nicht hier, denn die Abstände zwischen den Sternen sind so groß. Das heißt, da die sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt haben, können die nie wieder nach Hause. Das heißt, wenn sie nach Hause flögen, dann würde sie da niemand erkennen, denn in der Zwischenzeit sind auf dem Planeten vielleicht aber tausende Jahre vergangen, da weiß kein Mensch mehr was davon. Also Relativitätstheorie ist die Theorie von den Rändern von Raum und Zeit, wie sich also Raum und Zeit verändern, wenn man sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und das Dramatische an diesen Theorien ist nun, dass sich daraus sogar ergibt, wie die Energie mit der Masse zusammenhängt. Denn eine der wesentlichen Vorhersagen der Relativitätstheorie war das berühmt-berüchtigte E gleich m mal c Quadrat. Das ist letztlich ja das Geheimnis aller Atombomben und Atomkraftwerke und sogar der Sterne, dass nämlich Masse direkt in Energie verwandelt werden kann, allerdings auch Energie in Masse. Das heißt, am Rande von Raum und Zeit, bei den höchsten Geschwindigkeiten, die im Universum überhaupt nur möglich sind, da tun sich Abgründe auf. Da ändert sich alles, wirklich alles. Und dass wir mit unserem Gehirn da überhaupt nur auch nur gedanklich herankommen, hat etwas damit zu tun, dass wir über eine Wissenschaft verfügen, die man Mathematik nennt. Die Mathematik erlaubt uns, Strukturen zu formulieren und zu denken, die unserer Anschauung überhaupt nicht gemäß sind. Denn haben Sie sich schon mal mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Nein, ich auch nicht. Das können wir gar nicht. Aber wir können mit Hilfe von Mathematik an den Rand der erkennbaren Wirklichkeit gehen. Dass nämlich darüber hinaus nichts mehr erkennbar ist, ist ganz klar. Denn wenn uns keine Informationen mehr erreichen, dann haben wir auch keine Möglichkeit mehr, Erfahrungen zu machen. Das heißt, die Relativitätstheorie gibt zugleich den Rand unserer Erfahrungsmöglichkeiten an. Und am Rand unserer Erfahrungsmöglichkeiten scheint der Raum unserer Erfahrung und die Zeit unserer Erfahrung sich völlig zu verändern. Bis hin dazu, dass Materie als geronnene Zeit und geronnene Energie sich völlig auflöst in Energie. Naja, das war jetzt ein hartes Stück Arbeit, ich weiß. Aber das musste mal gesagt werden, weil das Merkwürdige ist nun, man kann ganz allgemein und ohne jede Einschränkung, das finde ich eine ganz besonders schöne Formulierung aus der Mathematik, ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit, wie es so schön heißt, kann man nämlich beweisen, dass nur eine Welt, die aus drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension besteht, nur in dieser Welt kann es, da sage ich jetzt mal den Fachausdruck, wohl definierte Lösungen geben. Wohl definierte Lösungen sind Lösungen von Gleichungen, wo man den Unterschied zwischen Ursache und Wirkung klar machen kann. Nur in dieser Welt aus drei Raumdimensionen gibt es stabile Materie. Nur in dieser Welt mit drei Raumdimensionen gibt es stabile Planetenbahnen. Und nur in einer Welt mit einer Zeitdimension gibt es die Möglichkeit, den Unterschied zwischen Ursache und Wirkung klar zu machen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten zwei Zeitdimensionen. Ach du lieber Gott! Immer würde einer neben Ihnen herlaufen, der gerade von der Zeit von vor 5 Minuten kommt. Der all die Erfahrungen, die in den nächsten 5 Minuten gemacht werden, noch nicht gemacht hat. Ständig müssen Sie dem erklären, Mensch Meier, das müsstest du doch wissen. Das wäre die Katastrophe. Die absolute Katastrophe. Man kann allgemein beweisen, dass für die Dimensionen des Lebens drei Raum- und eine Zeitdimension die einzigen Variationen sind. Tja, was bedeutet das? Wenn man an die ganz großen Theorien des Universums denkt, wo alle 4 Grundkräfte irgendwie vereinigt sind, die Stringtheorien, Membrantheorien und wie sie alle heißen, dann sind das Theorien, die verlangen viel mehr Dimensionen als nur die drei Raumdimensionen und die eine Zeitdimension. Die einfachsten Varianten von denen verlangen nach 11 Dimensionen, manche nach 27. Ja, wo sind die denn? Wo sind die denn? Ja, ja, ist eine gute Frage. Jede Theorie muss an der Erfahrung scheitern können. Diese Theorien sind noch nicht mal im Bereich unserer Möglichkeiten, dass man sie testen kann. Aber sie werden formuliert, weil wir die Hoffnung haben, dass die mathematischen Aussagen, wie sie zum Beispiel bei der Relativitätstheorie sich als nicht falsch erwiesen haben, dass diese mathematischen Aussagestrukturen uns auch bei den neuen Theorien weiterhelfen können. Es kann allerdings auch ein Fehlschluss sein. Also letztlich wissen wir nur eines. Wir sind als Lebewesen in diesem Universum überhaupt nur möglich, weil es genau diese Raumzeitstruktur hat, die es um uns herum gibt. Und das kann man ziemlich genau messen. Das kann man richtig gut messen. Man kann zum Beispiel herausfinden, oder man kann versuchen herauszufinden, ob das Gesetz der Gravitation, das ist ja von dem Isaac Newton aufgestellt worden, dass nämlich die Kraft zwischen zwei Massen, also die Schwerkraft, also die Kraft, die nur durch die Massen hervorgerufen wird, dass diese Kraft, die soll sich ja umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes verhalten. Also nochmal, die Gravitationskraft ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der Massen, ist natürlich auch proportional zu den Massen, ist ja klar. Übrigens deswegen spielt der Vollmond bei Ihnen und mir überhaupt keine Rolle. Warum? Weil Ihre Wassermasse viel zu gering ist und meine auch immer. Ebbe und Flut, das ist was anderes. Die Wassermassen auf der Erde reagieren auf den Mond, weil die Wassermassen auf der Erde eine relativ große Masse darstellen. Der Mond zieht die Erde so an, wie die Erde den Mond anzieht. Deswegen sind Ebbe und Flut, die beiden sind durch die Gravitationskraft eindeutig geregelt. Aber bei unserer Menge an Wasser, egal wie schwer sie sind, hat der Vollmond garantiert keine physikalische Wirkung auf sie. Die Hebamme hat im Moment der Geburt einen wesentlich größeren Schwerkrafteinfluss auf das Baby als alle Gestirne des Universums zusammen. Aber ich schweife ab, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich erzählen, dass diese Schwerkraft, dieses Schwerkraftgesetz von Newton, dieses 1 durch r Quadratgesetz, das macht eine Aussage über die Anzahl der Raumdimensionen im Universum. Die 2 nämlich in dem Quadrat da oben, die 2, das ist die Anzahl der Raumdimensionen minus 1. Das kann man ganz allgemein beweisen. Und jetzt kann man natürlich anfangen und sagen, okay, wenn diese Extra-Theorien sagen, es gäbe 11 oder 27 Dimensionen, könnte man dann vielleicht mit einem Experiment, mit einem sehr präzisen Experiment, mit einem Hochpräzisionsexperiment herausfinden, ob vielleicht nicht doch zwischen den da unten, also da zwischen den Teilchen, vielleicht in einem Bereich von einem Millimeter oder noch kleiner, ob sich nicht da vielleicht diese Extradimensionen schon mal wirksam zeigen. Ja, ja, man ist also auf der Suche danach, ob Raum und Zeit körnig sind. Also ob die Struktur haben, dass der Raum eben nicht so homogen und kontinuierlich ist, wie es uns vorkommt, sondern dass da unten, so wie bei der Materie auch, dass also ganz da unten bei den allerkleinsten Längsskalen sich vielleicht doch noch so eine Körnigkeit ergibt. Ja, ja. Also dass das da eben nicht kontinuierlich ist, sondern dass es in Paketform auftaucht. Bis jetzt haben alle diese Experimente, die sind tatsächlich gemacht worden, überhaupt keine Abweichung von der 2 gefunden. Also wenn es Extradimensionen geben sollte, zusätzliche Raumdimensionen bei den Zeitdimensionen, glaube ich, da ist man sich ziemlich sicher, da gibt es nur eine. Aber zusätzliche Dimensionen in irgendeiner Art und Weise, dann sind die da unten sehr, sehr weit versteckt. Alle Experimente deuten darauf hin, dass Raum und Zeit quasi so sind, wie wir sie brauchen, damit wir überhaupt was erkennen können. Und das Allerschärfste ist jetzt noch Folgendes. Vor einigen Jahren hat man festgestellt, wie die Geometrie des Universums ist. Das weiß man natürlich seit der allgemeinen Relativitätstheorie, dass Massen den Raum krümmen. Da würden also gekrümmte Räume auftauchen, wo die Summe der Winkel in einem Dreieck nicht 180 Grad sind. Aber auf der ganz großen Linie hin bis zu der allerletzten Kante, wo wir überhaupt noch etwas im Universum sehen können, bis dahin, da scheint das Universum flach zu sein. Da ist die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad. Gott sei Dank. Da sind wir quasi wieder zurück bei Kant und auch bei der Vorstellung, dass dieses Universum, wenn es Lebewesen enthält, ihnen die Möglichkeit gibt, etwas darüber zu erfahren, warum sie etwas über die Welt wissen können. Und auf diese Art und Weise ihrer Vernunft vertrauen und vielleicht sogar verantwortungsvoll mit ihrer Vernunft umgehen und keinen Unsinn machen. Also letztlich führt die Frage nach Raum und Zeit vom Urknall zurück hier auf die Erde und führt uns in die Tiefen unseres Erkenntnisapparates. Wir stehen dann wieder davor, vor dem Universum und fragen uns, was ist die Welt, was ist Raum und Zeit? Diese Fragen sind nicht lösbar. Wir können versuchen, ihnen näher zu kommen, aber lösen werden wir sie nie.